Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Vielleicht haben Sie es heute schon in unserem Programm gehört. Das ist ein trauriger Moment, aber seine Familie hat heute auf X gepostet. Sie hofft, dass seine Leser Trost darin finden, dass er ein langes, aufregendes und ertragreiches Leben hatte und ein Werk hinterlässt, das ihn überdauern wird. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Mario Vargas Llosa in Lateinamerika geboren wurde, wie er einmal selbst gesagt hat.
In lateinamerikanischen Staaten kann man sich auf nichts verlassen. Das ist wunderbarer Stoff für Romane, ganz im Gegensatz zu sozial stabilen Staaten, die perfekt in eine vorgegebene Richtung marschieren, wie die Schweiz und Schweden zum Beispiel. Die sind wunderbar, aber geben kaum Romanstoff her.
Und über diesen Romanstoff und das Leben von Mario Vargas Llosa sprechen wir gleich. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung, die sich mit den verschiedenen Reformbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Viele Ideen, die heute als neumodische Trends abgetan werden, sind damals entstanden. Und wir rufen in L.A. an, beim Direktor des Thomas-Mann-Hauses und fragen, wie es dort aussieht, 100 Tage nach den verheerenden Bränden. Mario Vargas Llosa ist einer der ganz großen Namen der lateinamerikanischen Literatur. Er gehört zur sogenannten Boom-Generation, die die lateinamerikanische Literatur in den 60ern und 70ern weltweit bekannt gemacht hat. So wie auch der Kolumbianer Gabriel García Márquez und der Argentinier Julio Cortázar. Der Kampf gegen alles Autoritäre, gegen Diktaturen und für Demokratie war ein großes Thema für Mario Vargas Llosa. Seine Werke sind in rund 30 Sprachen übersetzt worden. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis und vor 2 Jahren ist er als erster Schriftsteller, der nicht auf Französisch schreibt, in die Académie Française aufgenommen worden. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Wir sprechen gleich mit dem argentinischen Schriftsteller und Übersetzer Ariel Magnus darüber, was er am Werk von Vargas Llosa faszinierend findet. Aber zuerst erinnert Tobias Wenzel an das Leben des Literaturnobelpreisträgers.
Als Mario Vargas Llosa 1936 im peruanischen Arequipa geboren wurde, hatten sich seine Eltern schon getrennt. Er wuchs in Peru und Bolivien auf. Erst mit 10 Jahren lernte er seinen Vater kennen.
Una relación muy difícil con una persona a la que yo sentí siempre.
Das war ein sehr schwieriges Verhältnis. Mein Vater ist mir immer wie ein Fremder vorgekommen, der mich mit seiner Autorität niedergeschmettert hat. Da bin ich vor der verhassten Wirklichkeit ins Reich der Fantasie geflüchtet und habe mir eine Ersatzwelt geschaffen. So lässt sich vielleicht am besten erklären, wie ich zum Schriftsteller geworden bin.
Sein Vater zwang ihn, auf eine Militärschule zu gehen. Die dortigen Erfahrungen des Drills und der Machtstrukturen verarbeitete der Sohn, der zuerst als Journalist tätig war, Anfang der 60er Jahre in seinem Debütroman »Die Stadt und die Hunde«. Ein Kadett wird ermordet und der Mord von den Militärs der Schulleitung vertuscht. Der Roman wurde 3 Jahre nach seinem Erscheinen auf dem Hof derselben Kadettenanstalt in Lima verbrannt, die Mario Vargas Llosa besucht hatte. Mit seinem nächsten Roman »Das grüne Haus« wurde Vargas Llosa gleich zum Autor von Weltrang. Seine Doktorarbeit schrieb er Anfang der 70er Jahre über seinen kolumbianischen Kollegen Gabriel García Márquez. Sie wurden Freunde, bis Vargas Llosa ihm 1976 ein blaues Auge schlug. Beide schwiegen sich bis zu ihrem Tod über den Grund des Streits aus. Beruhte er auf Eifersucht oder auf politischen Differenzen? Der Peruaner hatte sich im Gegensatz zum Kolumbianer von der Idee des Kommunismus losgesagt und rechtsorientiert. 1990 scheiterte Mario Vargas Llosa bei den peruanischen Präsidentschaftswahlen gegen Alberto Fujimori.
Bueno, no hubiera habido la dictadura de 10 años que tuvimos con Fujimori, ¿no?
Unter mir hätte es keine 10-jährige Diktatur gegeben wie unter Fujimori, sondern eine Demokratie ohne Wenn und Aber. Wir hätten die Korruption effektiver bekämpft und die großen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verringert. Aber wer sich in der hypothetischen Welt bewegen will, der sollte lieber Romane schreiben. Die Fiktion gehört nicht in die Geschichte, sondern in die Literatur.
Rein fiktiv war die Literatur von Vargas Llosa allerdings selten. In seinem grandiosen Roman »Tante Julia und der Kunstschreiber« heiratet ein junger Mann namens Mario seine deutlich ältere Tante. Auch der Autor hatte eine ältere Frau aus der Verwandtschaft geheiratet. Später führte er 50 Jahre lang eine Ehe mit seiner Cousine. 2015 dann gab er die Trennung bekannt. Mit 79 hatte er sich in ein ehemaliges Model verliebt. Paparazzi verfolgten ihn daraufhin.
Das ist ein Albtraum, dem man, wenn möglich, trotzen muss. Diese krankhafte Neugier versucht, in die private Intimität vorzudringen, um herauszufinden, ob das Stoff für einen Skandal hergibt. Die Freiheit wird enorm eingeschränkt, wenn man so von der Klatschpresse belagert wird. Aber meine Arbeit hat das nichts anhaben können.
Vargas Llosa antwortete literarisch mit »Die Enthüllung«, einem Roman über die perfide Macht der Klatschpresse. Allerdings degenerierte das Buch streckenweise zu von Altherrenfantasien geprägter Trivialliteratur. Überhaupt hatten seine letzten Bücher nicht mehr die sprachliche Wucht der frühen Werke. Mit dem Roman »Das böse Mädchen« gelang ihm 2006 allerdings noch eine berührende Liebesgeschichte. Und im folgenden Roman »Der Traum des Kelten« erinnerte er eindrucksvoll an den irischen Freiheitskämpfer Roger Casement, der sich gegen die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung im Kongo und im peruanischen Amazonasgebiet stark gemacht hatte. Damit kehrte Vargas Llosa noch einmal zu seinen großen Themen zurück, dem Widerstand gegen jede Form der Unterdrückung und dem Lob der Freiheit. Sich selbst bezeichnete er politisch dann auch als liberal. Neoliberal nannten ihn einige seiner Kritiker. Unstrittig ist, dass mit Mario Vargas Llosa einer der bedeutendsten Autoren Lateinamerikas gestorben ist.
Und warum er so bedeutsam war, darüber kann ich jetzt mit dem argentinischen Schriftsteller und Übersetzer Ariel Magnus sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie sich noch an das erste Buch erinnern, was Sie von ihm gelesen haben?
Ja, natürlich. Das war in meinem Fall Gespräche in der Kathedrale, das ist ein Café. Das ist ein sehr schwieriges Buch, wie das Grüne Haus und wie überhaupt alle seine ersten Bücher. Die würde man heute... Ich weiß nicht, ob die übersetzt werden und verkauft werden, aber die sind sehr schwer zu lesen und das ist das Gute auch daran. Also mit einer sprachlichen Wucht, wie gerade gesagt wurde, und mit einer experimentellen Freude an der Literatur, die man danach vermisste bei ihm und in der Literatur generell. Also in diesem Sinne waren es waren Bücher, die nicht nur ich gelesen habe, also mehrere Generationen, und die haben uns total geprägt.
Was ist denn das Schwierige daran?
Also es ist strukturell sehr geschachtelt, also man weiß zum Beispiel nicht, wer spricht wann, und das springt mitten im Satz. Das gibt diese Romane eine unglaubliche Geschwindigkeit und man muss die ganz konzentriert lesen. Also es ist eine Literatur, also man muss sich vorstellen, es gab kein Internet, es gab kein YouTube, kein Instagram. Es ist eine Literatur für Leute, die wirklich Literatur lesen wollen und nicht einfach in den Ferien irgendein Buch nehmen und so Spaß haben. Also es ist eine herausfordernde Literatur, wo man mitspielen muss. Also das Lesen ist eine aktive Erfahrung.
Also ein Berg, den man besteigen möchte.
Absolut, absolut.
Wenn Sie jetzt jungen Menschen, die mit TikTok und Instagram groß geworden sind, ein Buch von ihm empfehlen könnten, welches wäre das?
Ach, würde ich nicht machen, sonst würden sie mich hassen. Also ich würde auf Ganzes gehen und sagen, also nimm die ersten von ihm, aber auch Gespräche in der Kathedrale, also die ganz schwierigen, oder die Tante Julia, weil es macht sonst keinen Sinn. Also es ist keine Unterhaltungsliteratur. Und ich kenne die letzten Bücher von ihm nicht, die sollen einfacher sein. Aber ich würde darauf tippen, das ist nicht der Vargas Llosa, der den Nobelpreis verdient hat, sondern der erste.
Er hat sich ja vom Kommunisten zum Wirtschaftsliberalen gewandelt. Hat sich der Wandel in seiner Literatur wiedergespiegelt?
Das kann ich schwer sagen, weil ich die nicht gelesen habe. Ich habe die nur so durchgeblättert und dieses Experimentelle habe ich nicht mehr gesehen. Also ich habe bis... Der Fisch im Wasser gelesen. Das war das Buch, wo er seine Kandidatur als Präsident verarbeitet. Es ist ein interessantes Buch als Schriftsteller, der sich in die Politik wagt.
Da muss man vielleicht ergänzen, das war 1990, dass er als Präsidentschaftskandidat
kandidiert hat. Genau, er kam nach Peru zurück, wollte Präsident sein, der hat gescheitert. Und da hat er ein Buch geschrieben. Und dann wurde er wirklich zum, also meiner Meinung nach zum Erzliberalen. Das können wir sehen, indem das eine seiner letzten politischen Aktivitäten, das war Ende 2023, das war, er hat einen Brief für Milei, für Javier Milei in Argentinien unterschrieben. Da kann man sich denken, wie rechts und wie ultraliberal er geworden ist. Also von meiner Sicht war er sogar, es war nicht nur ein Reaktionär. Es gibt ganz viele großartige Schriftsteller, die Reaktionär sind oder die sogar rechts sind. Aber der war bisweilen schädlich.
Welche Rolle spielt er denn eigentlich im Kontext dieser sogenannten Boom-Generation, also der lateinamerikanischen Literatur, im Vergleich zum Beispiel zu Autoren wie García Márquez oder Cortázar?
Er ist der letzte Mohikaner, der jetzt weg ist. Es gibt keiner mehr von dem Boom. Die großen vier war er und Carlos Fuentes aus Mexiko, Julio Cortázar aus Argentinien und Gabriel García Márquez aus Kolumbien. Natürlich waren die nicht die einzigen, das waren die größten. Jedes Land hat auch andere beigesteuert. Onetti, Juan Onetti in Uruguay, Roa Bastos in Paraguay, Allende in Chile und andere. Man kann es schwer unterscheiden. Also für mich war er einer der wichtigsten. Also natürlich Julio Cortázar, weil ich aus Argentinien komme und das habe ich in der Schule gelesen, aber ihm auch habe ich in der Schule gelesen. Und er hat mir eine Welt geöffnet. Das ist eine Welt, die vielleicht aus der amerikanischen Literatur oder der englischen Literatur schon bekannt war, aber für spanisch sprechende Leute war es wie neugeboren. Also der hat uns diese Art zu schreiben beigebracht. In diesem Sinne ist es mit Cortázar die zwei wichtigsten, natürlich auch García Márquez dabei. Also die vier waren sehr wichtig und jetzt sind die vorbei und der Boom ist auch schon längst vorbei.
Aber hat seine Familie recht, dass er ein Werk geschaffen hat, was ihn überdauern wird, auch wenn es so schwierig zu lesen ist teilweise?
Es wird ihm auf jeden Fall überdauern in dem Sinn, dass er wirklich mehrere Generationen geprägt hat. Also in diesem Sinne sind diese großen Schriftsteller, die in alle anderen Schriftsteller, die danach kommen, präsent ist. Zumindest für Spanisch sprechende.
Der Schriftsteller und Übersetzer Ariel Magnus über Mario Vargas Llosa, der gestern im Alter von 89 Jahren in seiner peruanischen Heimat gestorben ist. Dankeschön, Herr Magnus.
Ja, noch etwas wollte ich
gerne
hinzufügen. Es ist merkwürdig, dass er gerade dort gestorben ist. Man könnte den Eindruck haben, dass er immer dort gelebt hat. Er ist sehr jung aus Peru weggegangen. Er ist in Arequipa, nicht in Lima, geboren. Und in den 60er Jahren ist er schon nach Paris gegangen. Und deswegen ist er auch so wichtig in Frankreich. Dann ist er nach Spanien. Und er ist kurz zu dieser Wahl in den 90er Jahren zurückgekommen, hat er verloren. Also er ist ein Auslandsschriftsteller in diesem Sinne.
Ein Weltenbürger eigentlich, ne?
Ja, und das ist wichtig im Sinne von, er ist nicht der Einzige vom Boom, der außerhalb seines Landes gelebt hat. Und er hat damit eine Literatur geschaffen, die lateinamerikanisch ist. Also das schafft man vielleicht nicht, wenn man zu Hause bleibt. Man wird Lateinamerikaner, wenn man in Europa lebt, merkwürdigerweise. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es ein bisschen blöd, weil man denkt, also die sind alle das gleiche Land, also Lateinamerika. Und das ist riesig und jedes Land hat seine eigene Literatur. Und man wird Lateinamerikaner außerhalb. Und das wurde er. Und es ist merkwürdig, dass er doch zurückgekommen ist, aber er hat nicht dort gelebt.
Okay, dann also jetzt zum zweiten Mal. Dankeschön, Herr Magnus.
Bitte.
Im Sudan spielt sich laut den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit ab. Ganze Landstriche sind zerstört, hunderttausende Familien sind auf der Flucht, Millionen von Menschen hungern. Politische Lösungen für den blutigen Bürgerkrieg im Land sollen morgen bei einer Sudan-Konferenz gefunden werden, die Deutschland zusammen mit Großbritannien, Frankreich, der EU und der Afrikanischen Union in London ausrichtet. Die Gewaltspirale im Land dreht sich schon seit den 50er Jahren. Immer wieder gab es grausame Bürgerkriege. Die sudanesische Schriftstellerin Negla El-Tom ist deshalb 2012 nach Schweden geflohen. Heute Abend hat sie im Goethe-Institut im Exil in Berlin aus ihren Gedichten vorgelesen und über die Situation in ihrem Heimatland gesprochen. Thomas Fitzell stellt sie vor.
The way my community and family pronounce it, it will be Negla. Negla. In classic Arabic, it will be Najla.
Ihren Vornamen kann man auf zwei verschiedene Arten aussprechen, erklärt Negla El-Tom. Klassisch Arabisch oder wie man das Arabische eben im Sudan spricht. Und wie alle arabischen Namen besitzt auch ihr Vornamen eine Bedeutung.
Es ist ein Adjektiv und beschreibt eine Frau mit schönen großen Augen. Aber es kann auch eine tödliche Wunde bezeichnen.
Ich bin mehr wie eine tödliche Wunde als eine Frau mit schönen Augen.
Sagt die Autorin, Lyrikerin, Übersetzerin und politische Aktivistin. Beides trifft auf sie zu. Sie ist verwundet von all der Gewalt, Zugleich beobachtet und beschreibt sie mit unerschrockenem Blick.
This space gave me an important perspective.
Aus der Distanz begann ich, mein Land, dessen Kultur, seine Geschichte, die sozialen Strukturen von Großfamilien und Stämmen in einem anderen Licht zu sehen und auch besser zu verstehen. Die spiegelt sich auch in meinen Gedichten wieder. Und dazu diese drängenden Fragen nach dem Warum. Warum gibt es im Sudan diese Gewaltspirale? Warum überlebt die Demokratie hier nicht, trotz so vieler Revolutionen und Graswurzelbewegungen? Warum dieser endlose Kreislauf von Revolution, kurzer Demokratie und dann einem Militärputsch?
Negla El-Tom schreibt weiterhin ihre Texte und Gedichte in klassischem Arabisch, obwohl sie ja selbst aus dem Arabischen ins Englische übersetzt. Aber sie will sich auch als Frau in den stark männlich geprägten Literaturkanon einschreiben. Um uns ein Gefühl für ihre Sprache und ihren Klang zu geben, liest sie aus ihrem Gedicht Mariam, also Maria, die als religiöse Figur im Islam und Christentum gleichermaßen vorkommt.
Kuntu ujad fihin wa ila al-abad huluman yatakhallaq fi hulum. Kuntu ujad fihin wa ila al-abad.
Die Feste sind vorüber, die Tugend vorbei, nirgendwo mehr Mut. In meinen Händen Schlüssel, die von ihren Türen vergessen wurden, um die Leere zu öffnen, während deine Wachposten entlang der Wände die Flaggen des Mondlichts hissen. Verdunkeln, schimmernd, verdunkeln, schimmernd.
Maria wurde im Sudan von den schwangeren Frauen in Liedern angerufen, um ihnen bei der Geburt beizustehen. So hatte es Negla El-Toms Mutter ihr erzählt. Und die von den Türen vergessenen Schlüssel bekamen jetzt eine ganz andere Bedeutung.
We write things to understand them later on.
Wir schreiben oft Dinge, die wir erst sehr viel später verstehen. Bei den Schlüsseln geht es jetzt um mein eigenes Haus, in dem ich lebte, geboren wurde, wie schon mein Vater, von dem ich mich nicht verabschieden konnte, denn als er starb, war ich im Exil. Bevor der Krieg ausbrach, wollte ich, wenn ich in den Sudan zurückkehren würde, zuallererst an das Grab meines Vaters gehen, um mich von ihm zu verabschieden. All das ist unmöglich geworden. Meine Familie musste fliehen. Die ganze Nachbarschaft ist verschwunden. Wir wissen nicht, was mit unserem Haus ist, seit die nationale Armee Khartoum wieder zurückerobert hat. Das alles ist ein einziger Albtraum.
But the whole situation is nightmarish.
Ihre Familie ist mittlerweile in alle Winde zerstreut. Die einen flohen nach Ägypten, andere nach Uganda. Und sie selbst lebt einige hundert Kilometer nördlich von Stockholm in einer Kleinstadt an der Ostsee mit ihrem inzwischen 14-jährigen Sohn. In der sudanesischen Diaspora spiegeln sich die Konflikte, denn zu viel Gewalt wurde von allen Seiten verübt. Gleichzeitig trägt die Diaspora die Verantwortung dafür, dass Hilfe in das Land kommt. Egal auf welcher Seite man stünde, alle blieben in einer Art ständigen Panikmodus in Verbindung miteinander. Deswegen war es Negla El-Tom so wichtig, nach Berlin zu kommen. Von einer Lesung ginge die wichtige Botschaft aus, dass zwar nach wie vor Krieg und Verwüstung herrschen, man aber immer noch über Kultur, Poesie und die Zukunft sprechen könne.
And also to have a reading organized by Sudanese community is a message to ourselves that there is war and devastation, but we can still talk culture, we can still talk poetry, we can still talk the future.
In großen Krisen zeigt sich oft, wie solidarisch und nervenstark Menschen sein können. So war es auch in L.A. bei den großen Bränden vor 3 Monaten, die in den Vierteln Malibu, Pacific Palisades und Altadena gewütet haben. Viele Bürger haben spontan denjenigen geholfen, die in den Bränden alles verloren haben. Aber wie sieht es dort jetzt aus? Die weltweite Aufmerksamkeit hat nachgelassen, viele Betroffene werden aber noch Monate und Jahre mit den Folgen zu kämpfen haben und die giftige Asche und der Schutt kann auch erst langsam abgetragen werden. Wir fragen nach bei Oliver Hartmann, Direktor des Thomas-Mann-Hauses, das ja zum Glück weitgehend von den Bränden verschont worden ist. Hallo Herr Hartmann.
Hallo Frau Gorges, ich grüße Sie aus Pacific Palisades.
Ja, wie sieht's momentan bei Ihnen aus? Haben Sie viele Handwerker im Haus?
Ja, in der Tat. Wir haben gerade eine Reinigungsfirma im Haus, die unter dem Dach gerade Isoliermaterial austauscht, herausholt und dann wieder Neues zerlegt, das von dem Rauch während der Brände betroffen ist.
Aber Sie haben sozusagen Rauchschäden, also ich vermute mal Ablagerungen am Haus, aber von den Bränden ist das Haus verschont worden.
Genau, also das Thomas Manus hat nicht gebrannt. Wir sind auch nicht in der unmittelbaren Nähe der Brände gewesen, sondern in den Canyons. Hinter uns hat es gebrannt und wir haben hier nur mit Rauchschäden zu tun, die uns aber auch beschäftigt halten, weil natürlich die Asche sich auch in die Fassade eingelagert hat und also von dort auch wieder herausgeputzt werden musste.
Und wie giftig ist diese Asche? Man hatte während der Brände hier gelesen, dass diese Asche teilweise giftig ist und sich auf den ganzen Boden und die Häuser gelegt hat und dass der Schutt eventuell auch, also in den jetzt niedergebrannten Vierteln, eventuell sehr giftig sein könnte.
Das lässt sich schwer einschätzen tatsächlich. In unserem Gutachten haben wir Rückstände von üblichen Materialien gefunden, von Pflanzenmaterialien, die einfach verbrannt sind, die typisch sind nach Waldbränden. Wir hatten zum Glück jetzt hier keine Giftstoffe im Haus. Das mag aber in Gegenden, wo es wirklich unmittelbar gebrannt hat und wo auch Autos gebrannt haben und Farben und alles Mögliche, da mag die Schadstoffbelastung viel höher sein als bei uns hier. Wenn Sie mehr Richtung Malibu gehen, da schaut es doch ganz anders aus. Da sieht die Landschaft aus wie nach einem Krieg. Da werden Trümmer oder auch Asche ins Meer reingeschwemmt und man sieht es auch in Luftaufnahmen, wie da auch das Meer und die Strände betroffen sind.
Die andere bekannte Kulturimmobilie Deutschlands ist ja die Villa Aurora, der ehemalige Wohnsitz im Exil von Leon Feichtwanger. Auch sie ist glücklicherweise von den Bränden verschont worden. Wissen Sie, wie es dort aussieht?
Genau, die Villa Aurora ist unser Schwesternhaus vom Thomas-Mann-Haus und da ist die Lage doch etwas anders. Die Villa Aurora befand sich ja mitten in den Bränden und viele unserer Nachbarn haben ihre Häuser leider verloren und die Villa Aurora ist als eine der wenigen Häuser verschont geblieben. Da ist schon die Rauchbelastung größer, da ist viel Asche durch die Fenster hineingeblasen worden in das Haus und wir sind gerade noch mit Gutachtern und Versicherungen im Gespräch, wie wir damit umgehen können, auch wie wir mit den historischen Möbeln, mit den Teppichen, mit den vielen Büchern, die in der Feuchtwanger Bibliothek standen, wie mit denen jetzt umzugehen ist, wie die auch wieder gereinigt werden können. Und das wird uns noch leider viele, viele Monate auch beschäftigen.
Wie sieht's denn um diese beiden Häuser herum aus? Sie haben gerade gesagt, in manchen Gebieten, beziehungsweise in Malibu, wo es gebrannt hatte, sieht es aus wie nach einem Krieg. Sie sind jetzt in Pacific Palisades. Wie ist die Infrastruktur um Ihr Haus herum?
Also bei uns direkt in dem Gebiet, das heißt hier Riviera, in dem das Thomas-Mann-Haus liegt, hier schaut alles aus wie normal und auch dieses Gebiet ist frei zugänglich und es gibt in der Nähe auch Supermärkte. Wenn Sie aber dann den Sunset Boulevard weiterfahren Richtung Westen, da wo auch die Villa Aurora liegt, das sind so ungefähr 10 bis 15 Autominuten zwischen beiden Häusern. Und dann müssen Sie quasi durch das ehemalige Village fahren in Pacific Palisades, wo es also so eine kleine Shopping Mall gab und Apotheke, Bank, Supermarkt. Das ist alles abgebrannt. Das steht nicht mehr. Und auch dieses ganze Gebiet ist nach wie vor abgeschottet, abgeschlossen. Da gibt es Checkpoints von der National Guards. Also man kann da gar nicht einfach so reinfahren, sondern eben nur als Anwohner oder als Dienstleister mit einer Genehmigung. Also das heißt, auch innerhalb Pacific Palisades ist die Lage ganz unterschiedlich, was die Zugänglichkeit auch angeht. Und das betrifft natürlich auch den Verkehr, der jetzt auch dieses ganze Gebiet großzügig umfahren muss, was für viele Pendler dann auch mal bedeutet, dass man 2 Stunden länger fährt jeden Tag.
Wissen Sie denn schon, wann Sie wieder Stipendiaten aufnehmen können unter diesen Bedingungen?
Also gerade bei solchen Instandsetzungsarbeiten, Reinigungsarbeiten kommt es ja immer wieder zu Verzögerungen. Deswegen ist es schwer einzuschätzen. Wir hoffen, dass wir im Frühsommer in den nächsten Monaten auch wieder Fellows aus Deutschland ins Haus hineinlassen können, dass die Suiten beziehen können. Wir machen eben diesen ganzen Aufwand, um auch sicherzustellen, es ist nicht gesundheitsschädlich. Wir können wieder hier Leute wohnen lassen und wir können auch hier wieder Programme machen, wie wir das geplant hatten. Wir haben hier dieses Jahr das 150-jährige Jubiläum von Thomas Mann und hatten also viele Veranstaltungen geplant und sind jetzt also dabei, alles umzuplanen mit Partnern, bei Partnern und erfahren da natürlich auch eine große Solidarität und Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind.
Wagen Sie eine Prognose? Werden diese Viertel, die jetzt abgebrannt sind, wieder aufgebaut werden? Also sieht man vielleicht auch schon Bagger, die kommen und den Schutt beseitigen oder sogar schon Menschen, die ihre Häuser erneuern? Oder passiert da erstmal gar nichts?
Also was man gerade so mitbekommt, wir hatten letzte Woche hier die Klimawoche. Es gibt viele Zusammenschlüsse von Arbeit, von Privatleuten, von Unternehmen, die also diskutieren, wie können wir diese Stadtteile wieder aufbauen, wie können wir sie resilienter aufbauen. Da geht es also auch um nachhaltige Städteentwicklung oder auch eine klimagerechtere Architektur. Wie können wir unsere Häuser feuersicherer machen? Wie können wir auch unsere Gärten so anlegen, dass sie nicht eine unmittelbare Gefahr sind bei den Häusern? Und dann ist es natürlich ganz unterschiedlich. Also es gibt Nachbarn, gerade bei der Villa Aurora, die haben schon angefangen, den ganzen Schutt abzutragen und sind mit Architekten im Kontakt und planen den Wiederaufbau. Und dann gibt es Leute, die vielleicht auch nicht versichert waren, die auch gar nicht wissen, ob sie hier aufbauen wollen oder ganz woanders hinziehen möchten. Also ich glaube, die Bandbreite ist da sehr groß, von allem bis nichts.
3 Monate nach den verheerenden Bränden in Los Angeles. Oliver Hartmann, Direktor des Thomas-Mann-Hauses, hat uns erzählt, wie es aktuell in den betroffenen Vierteln aussieht. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In rund 150 Jahren wurde das Gemälde Der Feldhase von Albrecht Dürer erst 9-mal ausgestellt. 2028 ist es wieder soweit. Zu Dürers 500. Todestag in 3 Jahren werde es im Wiener Kunstmuseum Albertina zu sehen sein. Das sagte Christoph Metzger, der das Aquarell als Kurator betreut. In der Albertina war es zuletzt vor 5 Jahren zu sehen. Um das wertvolle Werk zu schützen, werden sonst nur Kopien ausgestellt. Der Feldhase ist eines der populärsten Werke des Nürnberger Künstlers Albrecht Dürer. Er malte es 1502. Für Fans des österreichischen Tatort-Duos Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer gibt es traurige Nachrichten. Die beiden beenden nach 15 gemeinsamen Jahren Ende 2026 ihren Dienst als Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner. Sie zählen zu den am längsten dienenden Kommissaren der Krimireihe. Krasnitzer ermittelt bereits seit 1999, Neuhauser seit 2011 in zahlreichen Fällen. Die beiden geben ihre Rollen laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch ab und wollen sich anderen Projekten widmen. 4 Verbrechen klären sie noch auf, dann ist Schluss. Wer ihnen nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Mehrfach wurde die Hagia Sophia in ihrer fast 1500-jährigen Geschichte umfunktioniert. Von der Kirche zur Moschee, zum Museum und wieder zur Moschee. Nun soll sie gegen Erdbeben abgesichert werden. Deshalb wird die Kuppel des Gebäudes in Istanbul restauriert. Wie das Informationsamt der türkischen Regierung mitteilte, soll sie dabei strukturell verstärkt werden. Die Arbeiten würden von außen vorgenommen und die Mosaiken im Inneren der Kuppel nicht berührt, hieß es vom zuständigen Restaurator. Das Gebäude soll während der Restaurierungsarbeiten für den Publikumsverkehr geöffnet bleiben, sowohl für muslimisches Gebet und Gottesdienste als auch für Besucher. Das Schloss und der umliegende Park Rheinsberg entwickelten sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Theater- und Musikkultur. Noch heute zieht die Rheinsberger Kammeroper jährlich tausende Besucherinnen und Besucher an. Ab September wird der Belgier Jelle Dirix neuer künstlerischer Leiter der Musikkultur in Rheinsberg. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle lobte den 47-Jährigen bei dessen Vorstellung als Traumkandidat für einen traumhaften Kulturort. Er übernimmt die künstlerische Ausrichtung der Landesmusikakademie, der Kammeroper, des Internationalen Festivals junger Opernsänger und des Schlosstheaters. Bekannt ist der Musikwissenschaftler für seine außergewöhnlichen Festivalformate. Insgesamt gestaltete der Belgier bereits über 40 Festivals in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Tschechien. Darunter die Musikfestspiele Potsdam Sans Souci. In Potsdam entwickelte er etwa Fahrradkonzerte, bei denen das Publikum von Konzert zu Konzert radeln musste.
Weg mit dem Konsum, weg mit der Ehe, zurück zur Natur, sich fit halten, meditieren und vegan ernähren. Klingt das für Sie modern, progressiv oder vielleicht sogar radikal? Neu sind diese Ideen jedenfalls nicht. Das zeigt eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn über die Reformbewegungen ab 1900. Viele Ideen, die damals entstanden sind, ziehen sich wie rote Fäden durchs 20. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Und nicht alle sind harmlos oder nur freiheitsliebend gewesen. Paramoderne Lebensreformen ab 1900 heißt die Ausstellung und Berit Hempel hat sie sich für uns angesehen.
Karl Werner Diefenbach war ganz anders, als es dem Zeitgeist entsprach. Zu einer Zeit, als Männer Hüte und Frauen Korsetts tragen, schreitet der Künstlerprophet in Leinenkutte mit einer Art Jesuslatschen, langen Haaren und langem Bart durch die Welt. Diefenbach ist Pazifist, Nudist, Veganer. Seine Gegner verspotten ihn als Kohlrabi-Apostel. 1897 gründet Diefenbach bei Wien eine Kommune und träumt vom friedvollen Miteinander von Mensch und Tier, sucht das Göttliche in der Natur. Mit ihm beginnt die Ausstellung Paramoderne – Lebensreformen ab 1900 und zeigt Diefenbachs Entwurf eines Tuschefries, in dem musizierende Kinder, Frauen, Männer mit Bären, Elefanten und Pfauen glücklich vereint dem Paradies entgegengehen. Co-Kurator Robert Eickmeier sieht in der Motivation des Lebensreformers Parallelen zur Gegenwart.
Es war vor allen Dingen die Aktualität der Themen der Lebensreformbewegung, die plötzlich wieder auftauchten. Vegetarische Ernährung, Fitness, großes Thema, Esoterik, Spiritualität, die Welt, die in Unordnung geraten ist, fast wie um 1900, das sind ja frappierende Ähnlichkeiten. Massenkommunikation, Kapitalismus, Konsum, also das war alles schon da zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Diefenbachs Anhänger Gustav Nagel bricht schon damals mit binären Rollenbildern, trägt Frauenkleider, lehnt sich beim Fotoshooting an die starke Schulter seiner Frau. Die Ausstellung in Bonn fächert das Thema der alternativen Lebensmodelle exemplarisch auf, am Beispiel von Biografien und Orten. Der Monte Verita, der Berg der Wahrheit beim Lago Maggiore, ist so ein Ort. Er zieht zivilisationsmüde Künstler an wie Hans Arp und Sophie Teuber, die Tänzerin Mary Wickman, damals noch Marie Wiegmann, die im Licht baden und sich vegetarisch ernähren.
Das ist der Monte Verita, der für einen kurzen Moment, das waren vielleicht nur ein paar Jahre, zu so einem Hotspot in Europa wurde. Personen wie Käthe Kruse kommen dorthin, die Puppenmacherin, Hermann Hesse. Das war der Hotspot, da wollte man hin.
Die Bonner Schau zeigt, wie die unterschiedlichen Bewegungen sich entwickeln. Da recken sich Menschen auf Gemälden der Sonne entgegen. Sogenannte Nature Boys posieren in den 1940ern für Fotos in der amerikanischen Wildnis. Der Siedlung und Schule Loheland mit angewandter Kunsterziehung und Sport widmet die Ausstellung einen eigenen Raum mit Keramiken, Webstoffen, Möbeln und Fotos.
Wir haben ein ganzes Kapitel zu Loheland, einer Frauensiedlung, die ab 1919 in der Rhön gegründet wurde. Parallel zum Bauhaus. Diese Siedlung wurde völlig vergessen, ist bis heute weitestgehend unbekannt. Das war so eine Art, wenn man es plakativ sagen möchte, weibliches Bauhaus.
Die Gründerinnen wollen den Frauen, wie sie es selber formulieren, alles Anerzogene abgewöhnen, Vorurteile und alles Bürgerliche abstreifen. Eine neue Generation Weib sollte dort ihren Ursprung haben. Damit die Schule bestehen bleiben kann, tritt eine ihrer Gründerinnen später in die NSDAP ein. Der Schritt von einem alternativen und gesunden Leben hin zu Rassenideologie ist für Kurator Robert Eickmeier nicht groß.
Wenn Sie fragen, was ist der gesunde Körper, stellen sich ganz schnell auch die Fragen, was ist der kranke Körper. Wenn das Individuum einen gesunden Körper hat, stellt sich schnell die Frage nach dem gesunden Volkskörper und schon ist man einfach in diesen Grenzbereichen und die wurden vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg massenweise überschritten.
Zum Beispiel bei Paul Schulze Naumburg. Ein Lebensreformer, der 1901 ein Buch gegen das Korsett schreibt, sich mit Architektur und Landschaft beschäftigt. 1928 folgt dann sein Buch Kunst und Rasse. Als NS-Kulturtheoretiker war Schulze Naumburg einer der geistigen Wegbereiter der Ausstellung Entartete Kunst.
Da wird die Idee zur Ideologie. Und zu Ende gedacht ist sozusagen der ideale Körper oder auch die ideale Landschaft natürlich eine, die antimodern ist und der ideale Körper einer, der, wenn man es zu Ende denkt, in die Euthanasie führt.
Denn, so die Ideologie, nur der gesunde Körper ist wertvoll.
Und Paul Schulze Naumburg hat mit Kunst und Rasse eben auch genau dieses Vordenken für die Nationalsozialisten geleistet und war eben auch selber überzeugter Antisemit.
Erklärt Co-Kuratorin Johanna Adam. Der Künstler Marcel Odenbach hat das Wohnhaus Schulze Naumburgs besucht und zeigt in der Bonner Ausstellung die Videoinstallation In Abgründe blicken. Da fragt er nach der Ursache des Bösen. Ist der Ort schuldig und hat die Menschen beeinflusst, die ihn besuchten? Oder haben seine Besucher wie Hitler, Himmler und Goebbels den Ort zu einem schuldigen Ort gemacht? Eine Antwort darauf findet er nicht. Es ist spannend, in der Ausstellung zu sehen, welche Wege Menschen gehen, um ihr Glück zu finden. Das kann in einer Palmenhütte in einem Canyon sein, beim freien Tanz oder an einem Strand in San Francisco, damals wie heute. Die Suche nach dem Glück kann aber auch in die Irre führen. Auch das macht die Ausstellung überzeugend deutlich.
Berit Tempel über die Ausstellung Paramoderne Lebensreform ab 1900 in der Bundeskunsthalle Bonn. Bis zum 10. August kann man sie jetzt sehen. Der Film The Zone of Interest hat vermutlich auch deshalb so viele Zuschauer bewegt, weil er die Tötungsmaschinerie in Auschwitz aus einer ungewöhnlichen Perspektive gezeigt hat. Nämlich aus der Perspektive der Familie des Lagerkommandanten Höss, der mit seinen Kindern und seiner Frau in einer Villa direkt am Zaun des Vernichtungslagers gelebt hat. In dem Gebäude hatte nach Kriegsende 80 Jahre lang eine polnische Familie gewohnt. Jetzt hat es aber eine internationale NGO erworben, das Counter-Extremism Project. Und das wird dort ein Bildungs- und Forschungszentrum zu Radikalisierung und Extremismus aufbauen. Das Projekt hat einen prominenten Unterstützer bekommen. Architekt Daniel Liebeskind entwirft ein neues Gebäude im Garten des Hösshauses. Martin Adam berichtet.
Im Türrahmen hängt eine Mesusa, ein Stück aus der jüdischen Tora. Das hätte Rudolf Höss nicht gefallen, lacht Jacek Purski und bittet ins Haus. Purski ist Experte für Extremismus und politische Radikalisierung. Seit über 20 Jahren forscht er dazu. Jetzt will er hier, in der früheren Villa des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, direkt hinter der Lagermauer, Antworten für die Zukunft finden. Wir sprechen davon, dass hier ein wirklich wichtiges internationales Zentrum entsteht, sowohl für die Forschung zu Radikalisierung und Extremismus, als auch für Begegnungen und Wissensvermittlung, damit alle, die hierher kommen, spüren können, dass der Hass nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass der Antisemitismus nicht mit dem Fall der Nazi-Partei verschwunden sind. Archer heißt das Zentrum, das hier entstehen und Gegenstrategien entwickeln soll. Das Auschwitz-Hass-Extremismus- und Radikalisierungsforschungszentrum, getragen vom Counter-Extremism Project, einer prominent besetzten internationalen NGO. Wissenschaftlerinnen und Praktiker aus der Polizei, den Schulen, den Medien und der Lokalpolitik sollen hier zusammenkommen. Ein KI-gestütztes Analyseprogramm soll frühzeitig Trends erkennen, um endlich nicht mehr nur reagieren, sondern vorbeugen zu können, sagt Jacek Purski.
To jest bardzo kluczowe. Co ludzie mogą wziąć, by
das ist die Schlüsselfrage. Was können Menschen mitnehmen, um zu verstehen, dass sie aus der wichtigen Erinnerung an diesen Ort und die Opfer dieses Verbrechens auf die Ebene des alltäglichen Reagierens kommen? Also wie können wir Werkzeuge liefern, damit Menschen, die diesen Ort erlebt haben, in ihrem Leben etwas tun können, um nicht passiv zu sein gegenüber dem Hass, gesellschaftlicher Polarisierung oder Radikalisierung? Noch aber ist das alles Theorie. Das Haus ist leer und roh. Unterm Dach haben Jacek Purski und seine Kollegen alte Zeitungen und Kronkorken, eine Tasse mit dem Aufdruck Waffen-SS und die weiß-blau gestreifte Hose eines Gefangenen gefunden. Die Höss-Familie habe damit ein Loch im Dach gestopft, erzählt Purski. Eigentlich stören ihn diese Funde aber eher. Das hier, sagt er, soll schließlich kein Höss-Museum werden.
W tym domu nie ma kogo upamiętniać. Upamiętnienie jest za murem.
Es gibt niemanden, dessen Andenken man in diesem Haus bewahren muss. Das Gedenken findet hinter der Mauer statt. Dort müssen wir über die Opfer des Nazismus sprechen. Das ist das Wichtigste. Aber wir hier sind keine Historiker. Wir beschäftigen uns mit globalem Extremismus. Das Zentrum konzentriert sich auf die Gegenwart und Zukunft. Und das Archer-Projekt bekommt jetzt prominente Unterstützung. Es ist kein Geheimnis, dass sich der weltberühmte Architekt Daniel Liebeskind hier engagiert. Er hat den Raum entworfen, der in der Zukunft Forschungs- und Begegnungsort sein soll. Daniel Liebeskind, in Łódź geboren, hat seinen Entwurf Sparks of Hope genannt, Funken der Hoffnung. Und tatsächlich sieht der Plan für das Gebäude, das im Garten gebaut werden soll, aus wie eine Flamme, die aus dem alten Hösshaus schlägt. Mit etwas Glück könnte das renovierte Hösshaus in anderthalb Jahren eröffnen. Der Liebeskind-Neubau wird deutlich mehr Zeit brauchen. Aber, sagt Jacek Purski, angesichts der Wahlergebnisse in Europa, dem Wiedererstarken des Rechtspopulismus weltweit, müssten sie sich jetzt schon wirklich beeilen.
Und wie wichtig das Counter-Extremism Project ist, das zeigt auch diese Meldung von heute. 4 Schüler aus Görlitz sollen Mitte März bei einer Bildungsfahrt vor dem Eingang der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau den White Power-Gruß gemacht haben und das dann später bei Instagram gepostet haben. Die Geste ist nicht verboten, sie gilt in Neonazi-Kreisen aber als Demonstration einer angeblichen weißen Vorherrschaft. Die Schüler haben laut ihrer Schulleitung einen Verweis bekommen und müssen jetzt Sozialstunden in einer Werkstatt leisten, in der Menschen mit Behinderung arbeiten. Und damit kommen wir hier in Fazit zu den Feuilletons der Zeitungen von morgen. Die würdigen natürlich auch nochmal Mario Vargas Llosa. Hans von Trotha hat für uns die Nachrufe gelesen.
Literarisches Feuilleton aus aktuellem Anlass. Sebastian Schöpp zitiert in der Süddeutschen aus einem Interview, das Mario Vargas Llosa 2016 der Süddeutschen gegeben hatte. Da äußerte der damals 81-Jährige die Befürchtung, ich bin mir sicher, dass man nach meinem Tod Schlimmes über mich sagen wird. Das hält sich bislang zumindest in den deutschen Feuilletons in Grenzen. Gregor Dotzauer nennt ihn im Tagesspiegel einen produktiven Universalschriftsteller, bewundert sein virtuoses Könnertum, verweist aber auch auf ein Desinteresse, den Roman über seine realistischen Grenzen hinauszutreiben. Timo Berger erkennt in der Taz in Vargas Llosas Werk Literatur als Waffe, während sich Marco Martin in der Welt mit einem Adios Super Mario verabschiedet, aber auch schreibt, nicht, dass Mario Vargas Llosa nicht manchmal ins Predigen geraten wäre. Zu Recht angeödet von der Megafonrhetorik linksetatistischer Populisten, gerät mitunter seine bis ins hohe Alter hinein geschliffene Gegenrede ebenso plausibel wie arg erwartbar. Gegen Korruption und für freie Märkte, gegen Gleichmacherei und für individuellen Aufstieg. Kein Wunder, dass ihn Teile der pseudoliberalen lateinamerikanischen Oberschicht plötzlich als einen der ihren missverstanden und manch westliche Ohrensessel-Kommentatoren, die vermutlich noch keine einzige Romanzeile von ihm gelesen hatten, sich gern mit dem einen oder anderen MVL-Zitat schmückten. Paul Ingendey spricht in der FAZ von einem Weltautor und dem idealen Intellektuellen, befindet allerdings, streng literarisch mochte man ihn irgendwann nicht mehr betrachten, weil seine Bücher längst in das Reich öffentlicher Statements abgewandert waren. Dabei sei er vielleicht der letzte Vertreter seiner Art gewesen, der ausschließlich auf traditionelle Medien vertraute, das gedruckte oder gesprochene Wort. Dasselbe FAZ-Feuilleton erinnert auch an einen anderen Schriftsteller, für den das gegolten hat und in dessen Fall man bereits beobachten kann, wie sich das mit dem Nachruhm über die Nachrufe hinaus entwickelt. Die übrigens wahrscheinlich zum ziseliertesten gehören, was im deutschen Nachkriegsfeuilleton gedruckt wurde, vielfach überarbeitet, weil der Mann über 100 geworden ist. Die Rede ist von Ernst Jünger. Eine Tagung in Bad Saulgau fragt, war Ernst Jünger wirklich nur ein eiskalter Genüssling? Beziehungsweise, so das ganze Zitat, ein Wegbereiter und eiskalter Genüssling des Barbarismus, wie ihn Thomas Mann 1945 nannte. Die Tagung erkennt in Jüngers Werk durchaus auch Verhaltenslehren der Empathie, wie Michael Mertens in der FAZ zusammenfasst, wobei er sich zu einem, sagen wir, überraschenden Vergleich hinreißen lässt. Letztlich sei es bei dem Streit um Jünger ähnlich wie bei den Zitatschlachten um den Koran, mit denen bewiesen werden soll, dass der Islam eine aggressiv-kriegerische oder eine friedliebende Religion sei. Gegen jede Jubelsure kann eine Sudelsure an die Meinungsfront geworfen werden. Michael Mertens fasst zusammen, Ernst Jünger bleibt relevant. Anders als andere Autoren, die schon wenige Jahre nach ihrem Tode vergessen sind, wächst das Interesse an seinem Werk sogar noch. Dass die heftigen Angriffe auf ihn mindestens ebenso zu dieser Entwicklung beigetragen haben wie die Lobreden seiner Verteidiger, habe er selbst erkannt. Als er am 29. März 1995 im Hotel Kleber Post in eben jenem Bad Saulgau seinen 100. Geburtstag feierte, hielt er vor den Gästen eine kurze Ansprache, in der er auch seinen Verächtern die Referenz erwies. Meinen Freunden danke ich und meinen Gegnern auch. Beide gehören zum Karma. Ohne sie kein Profil. Etwas Ähnliches hätte Mario Vargas Llosa wahrscheinlich auch sagen können, wenn er nächstes Jahr 90 geworden wäre. Viel wichtiger im literarischen Feuilleton ist aber ein anderer, tatsächlicher Vargas Llosa-Satz, den Sebastian Schöpp in der Süddeutschen zitiert. Nämlich, wenn man sich an mich erinnert, wäre es schön, wenn es wegen meiner Bücher wäre.
Die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.